Wir sprachen schon im Oktober 2019 miteinander, einige Tage nachdem der Anschlag in Halle verübt wurde. Du und Holger Marx hattet gerade eine aktuelle Studie zum digitalen Faschismus am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg veröffentlicht. Dieses Jahr ist nun euer Buch Digitaler Faschismus, die sozialen Medien als Motor des Rechtsextremismus, im Duden Verlag erschienen. In dem Buch heißt es, Zitat, während das Internet noch in den 90er Jahren als Instrument zur Erweiterung der Meinungsfreiheit empfunden wurde, gilt es heute als Hort von Hass und Hetze, der offene Gesellschaften auf eine Belastungsprobe stellt. Zitat Ende. Extrem Rechte profitieren im besonderen Maß davon, dass die sozialen Medien einen Resonanz- und Vernetzungsraum darstellen. Was genau beschreibt digitaler Faschismus?
Also ich glaube, mit dem Begriff digitaler Faschismus wollen wir eine Art Zeitdiagnose wagen, in der wir untersuchen, wie faschistische Grunddynamiken sich ins digitale Zeitalter übertragen. Das heißt, wir beschäftigen uns mit verschiedenen Faschismustheorien da drin und legen uns darin auch sehr stark fest, eine Art faschistisches Minimum sozusagen zu identifizieren, was darin besteht, eine Nation, die im Untergang begriffen ist, mit außergewöhnlichen Maßnahmen wieder zum Erwachen zu bringen. Das ist der klassische gemeinsame Nenner aller faschistischen Bewegungen der Zwischenkriegszeit gewesen. Und diese Form der Bedrohungsnarrative, die übersetzt sich heute viel besser halt über die horizontalen Strukturen sozialer Medien, viel besser als es, oder genauso gut, würde ich mal sagen, wie es damals eben eine Partei organisiert hat. Also die sozialen Medien ersetzen unserem Argument nach eine klar strukturierte hierarchische Partei, die faschistische Dynamiken in Wallung bringt, und sie schafft eben diese Unmittelbarkeit zwischen dem Demagogen und einer breiten Masse halt darüber, dass die Menschen halt dauerhaft über soziale Medien vernetzt sind und dass diese halt sehr stark rechtsextremen Strategien in die Hände spielen, indem sie gerade dramatische Inhalte sehr stark bevorzugen und ja die Möglichkeit erschaffen, überhaupt sowas wie so eine Art simulierte Masse überhaupt herzustellen, die dann eben auch eine reale Masse erzeugen kann.
Und ihr habt euch ja auch im Rahmen der Studie, die ihr veröffentlicht habt, eingehend damit beschäftigt, später dann auch noch in eurem Buch. Wie genau würdest du sagen, hat sich der digitale Faschismus über die Jahre entwickelt?
Genau, also erstmal nochmal, die Studie war halt so ein kürzeres Papier halt, was wir eigentlich für einen akademischen Kontext geschrieben haben. Und wir wurden ja dann eben vom Duden Verlag eingeladen, ob wir das nicht mal eben als ein populärwissenschaftliches Buch schreiben wollen. Das heißt, wir hatten jetzt auch ein bisschen mehr Zeit und Raum, dort das mit vielen Beispielen zu befüllen. Und ich glaube, was wo wir oft eben mit anfangen in dem Buch, ist natürlich gerade die Zeit 2015, 2016, wo wir natürlich eine sehr starke Welle von Gewalt gegen Geflüchtete und gegen Geflüchtetenunterkünfte haben. Und was da schon sehr heraussticht, ist, dass viele Täterprofile, die rekonstruierbar waren, eben sehr wenig in rechtsextremen Strukturen vorher aktiv waren, sondern sehr stark über soziale Medien halt überhaupt erst sich mit Themen wie Migration befasst haben und dort eben auch auf eine, naja, sehr eigene Art von Wirklichkeit gestoßen sind, die sich sehr anders darstellt, als sie sich beispielsweise in den klassischen herkömmlichen Medien darstellt. Das liegt natürlich sehr stark daran, dass Rechtsextreme erkannt haben, dass in sozialen Medien im Endeffekt erstmal jeder alles posten darf, bis es halt gelöscht wird, wobei es selten gelöscht wird natürlich, und dass man dort eben sehr einfach halt eine alternative Wirklichkeit in dem Sinn konstruieren kann, indem also durch verschiedene lokale Ereignisse halt so eine eigene Collage der Wirklichkeit zu erstellen. Das heißt, haben das sehr clever gemacht, verschiedene dramatische Ereignisse im lokalen Kontext halt eine nationale Bedeutung zu geben, und das wurde natürlich sehr stark über die sozialen Medien halt forciert, wo dramatische Inhalte natürlich bevorzugt werden, weil sie Klicks generieren, weil sie Interaktionen auslösen, und so verbreiten sich rechtsextreme Inhalte auch viel schneller, als es beispielsweise klassische Nachrichten oder eben auch demokratische oder linke Inhalte tun, weil sie eben auf dieses Drama angewiesen sind. Und und somit eben auch ja viel leichter eben Interaktionen auslösen, beispielsweise auch dadurch, dass sie Gegenrede oder eben auch Widerspruch auslösen. Und das ist das perfide am digitalen Faschismus, wie wir das beschreiben, dass das sehr stark mitgedacht wird und eben ja solchen rechten Dynamiken in die Hände spielt, dass eben auch gerade dadurch, dass man sich gegen ihn wehrt und auch versucht, ihn zu widerlegen, seine Dynamik eben gestärkt wird, dadurch weitere Interaktionsketten ausgelöst werden und die Inhalte eben eine größere Reichweite generieren.
Du hast gerade eben schon die sozialen Medien erwähnt. Welche Plattformen für digitalen Faschismus sind euch bekannt?
Ja, also unser Ansatz ist zu sagen, dass viele klassische soziale Medien natürlich nach einem ähnlichen Prinzip funktionieren. Eins, das natürlich profitorientiert ist und das darauf getrimmt ist, eben so viel wie möglich Menschen miteinander in Verbindung zu bringen und somit eine dauerhafte Vernetzung herstellt. Also wir beziehen uns in den meisten Beispielen, die wir nennen, auf die klassischen sozialen Medien, YouTube, Facebook und Twitter. Wir gehen aber auch darüber hinaus und versuchen auch zu erklären, wie in randständigen Foren und in sogenannten Imageboards dort ja ein gewisser Pioniergeist, der in der ersten Generation von Internetnutzern und eben auch sehr stark von der Internetkultur geprägten jungen Generation, die darauf aus war, also eine Art Cyberspace im Endeffekt zu erschaffen, der eigenen Regeln folgt. Und was wir dort eben aufzeigen, ist auch, wie das eben eigentlich auch ein Einfallstor war, also so vollkommen unregulierte digitale Räume, dass die im Endeffekt sehr leicht und sehr schnell eben auch von Rechtsextremen genutzt wurden, weshalb wir natürlich heute gerade auch nochmal im modernen Rechtsterrorismus sehen, wie sich dort digitale Kulturen halt mit terroristischen Strategien verbinden und dass wir ganz neue Tätertypen haben, die über die verschiedenen Imageboards eben auch ganz eigene Anreizstrukturen entwickeln, beispielsweise Teil von der Gemeinschaft zu sein und eben auch in gewissen Highscore-Listen aufzusteigen. Das sind ganz neue Anreize, die es so vor der Digitalisierung nicht so gab und die eben auch ganz neue Formen von Beziehungen zwischen Menschen herstellen, die nicht so funktionieren, wie wir den Rechtsextremismus halt kennen, sondern weniger stark an Organisationen gebunden ist, sondern vielmehr an, was wir unter Bezug auf den Soziologen Bharath Ganesh digitale Hasskultur nennen, also so eine Art Verbindung aus Pöbelei und Propaganda, wo oft nie richtig klar wird, wo der Ursprung gewisser Dynamiken ist und das sehr partizipativ funktioniert. Das heißt, dass viele Menschen dort aufsteigen können, ihre eigenen Motivationen mitbringen und gemeinsam an so einer Grunddynamik mitarbeiten, die soziale Medien verschmutzen in einer gewissen Art und Weise und die Menschen eben dazu bringen, auch eigene Rückschlüsse zu ziehen. Beispielsweise, wenn es darum geht, dass eine Nation geschützt werden müsse, benötigt es keine Gewaltaufrufe, um Gewalt zu begehen, sondern bedarf es eigentlich nur der Grundüberzeugung, dass man ja die Familie und die Nation von der äußeren Gewalt schützen müssen mit allen Mitteln, die dazu nötig sind.
In eurem Buch Digitaler Faschismus thematisiert ihr mehrfach den Wandel von Öffentlichkeiten. Ihr schreibt, dass wenn sich jemand radikalisiere, dann mag dies an seinem Online-Verhalten nachvollziehbar sein. Man wüsste aber nicht, ob Gespräche am Stammtisch maßgeblicher waren. Umgekehrt seien Menschen am Stammtisch oft von Informationen aus dem Netz beeinflusst. Inwieweit verändert dieser Wandel die Voraussetzungen für den demokratischen Diskurs?
Ja, das ist eine ganz zentrale Frage, die wir eben auch also im ganzen Buch im Endeffekt wiederkehrend behandeln. Es geht uns nicht darum, und manche Leute wollen es da vielleicht fehlverstehen, und ich hoffe, das ist aber nicht der Fall, dass es hier uns nicht darum geht, das Internet ist hier das Böse und ja, es gäbe vorher keinen Rechtsextremismus. Und der Punkt ist genau der, den du auch angesprochen hast, dass mit den sozialen Medien halt sich sehr viel verschiebt, wie wir die Welt wahrnehmen, wie wir uns selbst darstellen, wie wir uns informieren und eben auch wie politischer Wettbewerb funktioniert. Und das Beispiel eben auch, wie man eben Informationen konsumiert, wo man sie herbekommt, zeigt eben, dass eben so eine klare Trennung da zwischen Online und Offline nicht mehr möglich ist. Also soziale Medien sind so sehr mit unserem Alltag verwoben, dass es einfach, ja, meistens einfacher ist zu sagen, was analog ist, als was digital ist. Und das hängt natürlich sehr viel mit dem Wandel der Öffentlichkeit zusammen, wo wir halt nicht mehr Medien haben, die den strukturieren, dadurch, dass sie als sogenannte Gatekeeper funktionieren und Nachrichten Relevanz zu messen, sondern dadurch, dass jeder und jede eigene Nachrichten in die Welt streuen kann, ändert sich auch sehr stark, welche Nachrichten eben Gewicht bekommen. Und ja, die Strukturen sozialer Medien sind natürlich so angelegt, dass eben, ja, dort, sagen wir, seriöse Nachrichten neben klaren Fake News, neben Unfug und Bullshit gleichwertig stehen und dass es dort keine wirkliche Kontrollinstanz gibt, die dort irgendwie versucht, einen demokratischen Diskurs irgendwie anzuleiten. Und das ist ganz stark, wie wir sehen, dass soziale Medien halt ja klassische Standards, die sich ja Presse und Rundfunk selbst auferlegt haben, dass die halt nicht mehr funktionierend ausgehebelt werden. Und da sehen wir halt eben auch erst am Beginn einer Debatte, welchen Schaden langfristig eben soziale Medien nehmen, wenn gerade eben diese ganzen postfaktischen Inhalte eben auch nochmal viel schneller und beschleunigter sich verbreiten als seriöse Nachrichten, die verständigungsorientiert sind und die auch dazu angeleitet sind, ja, einen Diskurs überhaupt erst in Gang zu setzen. Die meisten Inhalte, die über soziale Medien, gerade über Imageboards geteilt werden, sind ja nun nicht gerade dafür da, im Endeffekt tieferen demokratischen Diskurs zu ermöglichen, sondern eigentlich, sie dienen dazu, halt ein Lagerdenken zu verfestigen, eine Polarisierung zu verstetigen und ja, durch gewisse Echokammer-Effekte einfach auch Menschen eher auseinander als zusammenzubringen.
Wer ist denn deiner Meinung nach neben den sozialen Medien in der Verpflichtung, eine solche Kontrollinstanz aufzubauen?
Naja, wir diskutieren da drei verschiedene Ebenen in dem Buch. Natürlich gibt es eben, was wir eben strategische Interaktionen nennen, wo zivilgesellschaftliche Akteure natürlich sehr stark daran mitwirken, dass hier rechte Akteure nicht die Oberhand über soziale Medien gewinnen. Das finden wir auch richtig und wichtig. Gleichzeitig muss man eben sagen, dass natürlich soziale Medien, wie sie jetzt aufgebaut sind, halt strukturelle Nachteile demokratischen Akteuren bieten, weil halt sie angeleitet sind in diesem ganzen Wust an Informationen, naja, mit ähnlichen Mitteln zu agieren, wie Rechte das tun würden. Und als aufgeklärte demokratische Akteure möchte man wahrscheinlich nicht manipulativ agieren. Man möchte nicht in einen koordinierten Online-Aktivismus verfallen und auch nicht dazu verleiten, einfach nur zu klicken und damit eben ja im Endeffekt Parodie zu bieten. Also die Zivilgesellschaft kann halt nicht immer die Feuerwehr sein, digitale Feuerwehr. Und im Endeffekt führt das eben auch zu einer Verflachung von Diskursen bei, auch weil man natürlich sich immer nur aufhängt, was Rechte tun, ohne eigene Akzente zu setzen.
Hast du das Gefühl, dass sich seit unserem letzten Gespräch vor einem Jahr da etwas getan hat im Umgang öffentlicher Behörden mit digitalem Faschismus?
Es hat sich was getan. Ich glaube aber hauptsächlich nach dem Anschlag in Hanau ist das nochmal deutlich geworden, dass es jetzt wirklich keine Einzelfälle sind. Also das ist dann wirklich auch dem letzten hoffentlich klar geworden. Und dass man sich eben nicht auf diese Schiene zurückführen kann, wie das eben vielleicht noch im Kontext vor einem Jahr, wo wir gesprochen haben, der Fall war. Ich glaube trotzdem, dass immer noch nicht wirklich die Dimension richtig erkannt wurde. Also auch, was das eben jetzt für das zukünftige Gedeihen des Rechtsextremismus bedeutet, eben wenn er sich einfach ungezügelt und unreguliert über soziale Medien ausbreiten kann und inwiefern dort eben dann eben auch solche Gewalttaten ihr Habitat quasi in solchen Foren hat. Und ich denke, da fehlt immer noch eben so ein sehr internationaler Blick, der eben diese globalen Communities nur verstehen lässt, indem man auch verschiedene Punkte eben zusammenbringt, verschiedene rechtsterroristische Anschläge und verschiedene Diskurse. Und ich glaube, da mangelt es halt eben sehr stark. Aber auch nicht nur in den Sicherheitsbehörden, sondern auch in Politik, Medien, Zivilgesellschaft. Ich glaube, bei einigen Sachen muss man halt nur ein bisschen in die USA gucken, um zu sehen, was auf uns zukommt. Das sieht man jetzt auch an jüngeren Verschwörungsbewegungen wie QAnon zum Beispiel. Ich glaube, wir müssen halt daran mitarbeiten, dass man sich da nicht so überrumpelt fühlt, dass man auch gerade den Medienstrategien der extremen Rechten da nicht so in die Hände spielt, indem man sehr viel skandalisiert, sehr viel Öffentlichkeit schafft, und man sollte sich eben sehr stark mit der Grundannahme dieses neuen Rechtsterrorismus, dass einfach die Aufmerksamkeit, die maximale Aufmerksamkeitsspanne auf den Täter und die Tat, dass man da Wege findet, wie man darüber seriös berichten kann, ohne aber eben wirklich dann noch diesen Grundüberlegungen halt Feuer zu geben, dass über alle Medienkanäle darüber, dass so skandalisiert wird, dass es genau ins Schema des modernen Rechtsterrorismus passt.
Noch eine letzte Frage. Du hast es jetzt schon mehrfach erwähnt. Was sind deine Forderungen an den Umgang von, ja, beispielsweise öffentlichen Behörden, aber vielleicht auch von den Einzelnen mit der Radikalisierung von Rechten im Netz? Also was können vielleicht auch Einzelne tun, wenn sie mit Hass und Hetze in sozialen Medien konfrontiert sind? Kannst du dort nochmal irgendwie Forderungen beschreiben, die du vielleicht auch an die Zukunft stellst?
Ja, also wir versuchen das Ganze natürlich ein bisschen abstrakter zu verstehen auch. Natürlich, der oder die Einzelne sollte sich nie alleine fühlen in sozialen Medien, gerade wenn man eben unter Beschuss bekommt oder eben auch dort angegriffen wird. Da gibt es natürlich viele zivilgesellschaftliche Organisationen, die da Hilfe und Unterstützung anbieten. Ich glaube, was wir generell beschreiben, ist halt auch so ein Phänomen, dass demokratische Akteure nicht unbedingt viel mehr zu gewinnen haben, je mehr sich der Diskurs halt in soziale Medien verlagert. Wenn man sich sehr stark abhängig macht von den Plattformbetreibern, von der Strukturierung der Öffentlichkeit, man macht sich halt viel stärker angreifbar, indem man immer mehr Informationen von sich veröffentlicht, und man trägt auch dazu bei, dass der Diskurs halt eben sehr stark in Empörung untergeht und man sich sehr schnell halt über identitäre Zuschreibungen dann auch politisch äußert, und das trägt halt zu einer sehr starken Emotionalisierung bei, wo Rechtsextreme halt eben die stärkeren emotionalen Waffen haben. Von daher wären also Forderungen vielleicht übertrieben von uns, aber ich glaube, es bräuchte eine Debatte halt, wie gerade eben demokratische Akteure halt sich einen demokratischen Diskurs vorstellen, wie und wo man sich da am sichersten fühlt und am besten aufgehoben fühlt und wie man dann auch eben wirklich an der Hegemonie der Hegemonie von Betreibern sozialer Medien, wie man der entgegenwirken kann, wie man dort politisieren kann, wie man miteinander umgeht. Und ich glaube, das sind die zentralen Konfliktfelder auch, die wir in den nächsten Jahren sehen werden, dass eine Zivilgesellschaft nicht im Endeffekt auch voraussetzen sollte, dass die Formen, die dort eben einige wenige Unternehmen zur Kommunikation bereitstellen, wirklich die einzige Form ist, wie man miteinander umgeht. Natürlich gibt es eben viele Projekte und Alternativmedien von emanzipatorischer Seite auch, die dort eben versuchen, Gegengewicht anzustellen. Ich glaube, da braucht es einfach ein viel breiteres Problemverständnis, wie eben die sozialen Medien, wie sie jetzt gestaltet sind, einfach, wie wir das auch schreiben, zum Motor des Rechtsextremismus geworden sind. Und ich glaube, daran wollen wir mitdiskutieren, dass sich das ändert. Und es braucht da erstmal einen größeren Diskurs, bevor wir da konkrete Forderungen stellen können.